würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Großer Gott, du bist herrlich und wunderbar und ja, das Beste, was es gibt, schön und prächtig und ja, die ganze Schöpfung lobt dich und preist dich und ja, wir danken dir, dass auch wir dich kennen dürfen, dass du uns kennst und bitten dich auch jetzt, dass du deine Herrlichkeit offenbarst, dass du uns etwas von dir mitgibst, dass du uns zeigst, wer du bist, wer wir sind, wie wir leben sollen als deine Geschöpfe, als deine Kinder. Ja, bitte segne du diese Zeit, bitte schenk Kraft beim Hören und beim Reden, öffne du unsere Herzen und lass meine Worte deine Worte sein. Amen. Die Gemeinde ist kein Gebäude und die Gemeinde ist auch keine Interessengruppe oder eine biologisch oder territorial verbundene Gruppe. Die Gemeinde ist eine weltumspannende geistliche Familie. Darum soll es auch jetzt in der Predigt gehen. Eine weltumspannende Familie. Und dazu schauen wir jetzt zuerst nochmal genauer darauf, wie kommt es, dass wir eine Familie sind. Und das liegt an Jesus und daran, dass wir wegen ihm einen gemeinsamen Vater haben. Ein gemeinsamer Vater, der erste Punkt. Und als Menschen sind wir alle Gottes Ebenbilder. Jeder von uns, wir alle sind von ihm gewollt und von ihm geliebt. Ganz egal, wer wir sind. Ganz egal, was wir glauben, was wir tun oder was wir getan haben. Wir sind Gottes gewollte und geliebte Geschöpfe. Das kann nicht verändert werden durch nichts. Aber Jesus sagt nicht zu allen Menschen, dass sie seine Brüder sind oder seine Schwestern sind. Das hatten wir auch bei dieser Stelle, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, aus Johannes 20, Vers 17. Ich lese nochmal vor, und zwar diesmal ganz. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus sagt das zu Maria Magdalena und er schickt sie zu einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen, zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachgefolgt waren. Sie nennt er meine Brüder. Was war das für eine Gruppe, beziehungsweise warum nennt Jesus sie seine Brüder? Sie waren ihm gefolgt, sie haben ihm vertraut. Sie hatten ihn lieb. Hatten sie ihn immer lieb? Waren sie Jesus immer gefolgt? Nein, genau vor dieser Begegnung zwischen Jesus und Maria, da waren sie ihm nicht gefolgt. Sie haben ihn im Stich gelassen. Als er verhaftet wurde, verurteilt und gekreuzigt wurde, da waren sie keine guten Freunde für ihn. Keine Brüder für ihn. Jesus nennt sie nicht seine Brüder, weil sie immer gute Brüder für ihn waren. Er nennt sie nicht seine Brüder, weil sie zu ihm passen als Brüder und sie ihm ebenbürtig sind. Umgangssprachlich wird das ja manchmal so gesagt. Zwei Freunde sagen das zueinander. Du bist mein Bruder, mein Bro. Und meistens ist das auch nur der Fall, wenn man wirklich dieselben Lebensverhältnisse hat und man starke Gemeinsamkeiten hat, man dieselbe Herkunft hat oder denselben Hintergrund. Zum Beispiel, wenn sich zwei Orientalen treffen, sagen sie, ah, mein Bruder. Oder wenn zwei junge Männer aus der Mittelschicht als Freunde zusammen essen gehen und tiefe Gespräche führen, verabschieden sie sich als Brüder. Oder zwei, die zusammen auf der Straße abhängen, sagen, hey Bruder, zueinander. Also es muss so von den Lebensumständen und so von dem, wer man ist, das muss passen. Hier ist es anders. Jesus und die Jünger spielen nicht in derselben Liga. Sie haben nicht dieselbe Herkunft oder denselben Hintergrund. An Jesus war alles absolut gut und absolut genial. Er hatte so einen edlen Charakter. Er half anderen. Er kannte die Schriften. Er war durch und durch gelehrt. Er war mutig und aufopfernd. Er konnte Leute zusammenbringen und begeistern. Nein, Jesus und die Jünger sind keine Brüder. Wie Jesus war, das alles zeigt seine wahre Herkunft. Wie er es auch selbst gesagt hat, wo er herkommt. Er kommt von Gott. Er ist der Sohn Gottes. Von dem, wer er ist, sind die Jünger nicht seine Brüder. Er ist der Sohn Gottes. Und wir sind Menschen. Jesus passt nicht da dazu. Von dem, wer er ist, sind die Jünger und auch sonst keiner der Menschen, sind wir nicht Jesu Brüder. Die Bibel sagt, seit dem Sündenfall ist die ganze Menschheit von Gott getrennt. Wir alle. Wir sind seine Geschöpfe, ja. Aber wir sind nicht seine Kinder. Sondern wir sind eher Kinder unserer Eltern, unserer Vorfahren, wo es eben diesen Bruch gab zwischen ihm und uns. Wir als Menschen tragen in uns auch das Bild und die Sünde Adams, unseres Vorfahren. Und so gehören wir nicht einfach so zu Gott, sind nicht einfach so Teil seiner Familie. Und auch alles, was wir mitbringen könnten an guter Moral, an edlem Charakter, all das reicht dafür nicht, weil er so viel vollkommener ist, weil er eine andere Herkunft hat als wir. Wir haben es nicht verdient, einfach so zu ihm zu gehören. Und wir können es uns auch nicht verdienen. Und trotzdem sagt Jesus zu dieser Gruppe der Jünger, ihr seid meine Brüder. Und er sagt, ich gehe zurück zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Also sie gehören doch irgendwie dazu, zu Gott, zu Jesu himmlischem Vater. Sie gehören dazu wegen dem, was Jesus für sie getan hat. Was er getan hat genau vor dieser Begegnung mit Maria Magdalena. Jesus stirbt für das, was uns von Gott trennt. Er stirbt für unsere Sünde. Dass wir als Nichtkinder Gottes gelebt haben und vor allem, wie wir als Nichtkinder Gottes gelebt haben. Wir haben auch als Geschöpfe Gottes nicht das getan, was wir eigentlich hätten tun sollen, was er uns als Schöpfer gesagt hat. Aber Jesus lässt sich trotzdem auf Menschen ein. Er lässt sich auf Sünder ein. Er bringt Sünder in die Familie Gottes und er schämt sich nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Er stirbt selbst für ihre Sünde, stirbt von den Toten auf, womit die Sünde wirklich weg ist, wirklich begraben ist und auch wir eine reine Beziehung zu seinem himmlischen Vater haben können. Er bringt das mit, nicht wir. Das Einzige, was wir tun können und müssen, ist ihm grundsätzlich nachfolgen, ihm grundsätzlich vertrauen, Ja sagen zu ihm als Heiland und als Herr, so wie es die Jünger getan haben. Und dann heißt es eben auch nicht, du musst erst so und so fromm werden, um zu Gott zu gehören und um zu Jesus zu kommen. Das waren die Jünger auch nicht. Sie hatten Jesus verlassen und verraten. Jesus ist trotzdem für sie gestorben und für sie auferstanden. Er bringt es mit, dass man zur Familie Gottes gehört, nicht du. Du kannst dir das nur schenken lassen und es annehmen, indem du Ja sagst zu Jesus, indem du ihm vertraust. Er lässt sich mit Menschen ein. Menschen, die ihm vertrauen, Menschen, die ihm folgen. Und das in all ihrer Schwachheit. Und so ist es nicht selbstverständlich, zu Gott zu gehören, sondern es ist ein Geschenk. Die Familie Gottes Und dazu zu gehören, ist etwas Besonderes. Es ist ein Vorrecht, zu ihm zu gehören. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann gehöre ich auch zu allen, die auch zu ihm gehören. Jesus sagt, sag es meinen Brüdern, sagt es meinen Geschwistern. Er verwendet die Mehrzahl. Und damals wurde dieses Wort Brüder eben auch so verwendet, wie wir heute das Wort Geschwister verwenden. Also die Schwestern sind damit eingeschlossen. Hier geht es vor allem um die 12 Jünger, alles Männer, aber Jesus hatte auch Nachfolgerinnen, wie zum Beispiel Maria Magdalena. Sie darf ihn als erstes als den Auferstandenen sehen. Auch sie gehört zur Familie Gottes. Auch sie gehört zu den Geschwistern, zu denen, wo Jesus sagt, mein Bruder, meine Schwester. Dann ist es auf jeden Fall so, wenn du Jesus nachfolgst, darfst du zur Familie Gottes gehören und das mit allen anderen auch, die Jesus auch nachfolgen. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Jesus macht uns zu einer Familie. Kann man sich die Familie immer raussuchen? Die Geschwister? Nein. Wir gehören zusammen, weil wir zu Jesus gehören. Und Jesus, er schämt sich nicht für seine Geschwister. Er schämt sich nicht für andere. Er ist nicht nachtragend oder zurückhaltend. Und Jesus duldet uns auch nicht nur. Er macht sich wirklich eins mit anderen. Er weiß um die Gemeinsamkeiten. Er sucht das Gemeinsame. Und er tut alles dafür. Er opfert sich selbst, damit viele mit dabei sein können. Er ist sich dafür nicht zu schade. Jesus selbst schämt sich nicht für seine Geschwister, für die, die er Geschwister nennt. Und wenn er als Oberhaupt das so macht, dann setzt das den grundsätzlichen Ton für das Leben in der ganzen Familie, oder? Wenn er als Oberhaupt das so macht, setzt das den grundsätzlichen Ton für das Leben in der ganzen Familie. Und das ist wie bei anderen Gruppen auch. Der Leiter oder das Oberhaupt setzt den Ton für das Leben und für das Miteinander in der Gruppe. So wie es der Leiter macht, so wird es auch in der Gruppe sein. Man sieht das in verschiedenen Bereichen, sei es Lehrer in der Schule, der eine ganze Klasse mitreißen kann oder eben auch nicht. Man sieht das zum Beispiel auch immer wieder beim Fußball sehr gut, bei einem Trainer. Ein guter Trainer stellt nicht einfach die richtigen Leute auf. Und ein guter Trainer lässt auch nicht nur gut trainieren. Nein, ein guter Trainer bringt vor allem auch eine gute Atmosphäre ins Team, sodass die Spieler zusammenwachsen. Dass die Spieler, wenn sie ihm vertrauen, auch einander vertrauen. Man sieht das aktuell zum Beispiel beim FC Bayern. Da war das die letzten Jahre ganz anders. Es gab viel Diskussionen, Unzufriedenheit, es wurde nicht so ein schöner Fußball gespielt. Aber jetzt haben sie Vincent Kompany als Trainer, den ihr hier seht. Und er hat einen super Charakter. Er ist demütig, freundlich, respektvoll, sehr fokussiert. Und das ganze Team blüht unter ihm auf, weil sie ihm vertrauen, weil er einfach eine gute Verbindung zu ihnen hat. Und dann wachsen auch die Spieler zusammen und sie sind eine eingeschworene Truppe. Es gibt jetzt sogar manche von außen, die sagen, der FC Bayern ist ja richtig sympathisch geworden. Der Leiter gibt den Ton vor und prägt die Kultur, die Atmosphäre. Dann kann sich ein Verein, der sonst eher nicht so gemocht wird, nach außen hin auf einmal viel sympathischer wirken. Der Leiter gibt den Ton vor und prägt die Kultur. Bei Jesus ist das auch so. Er schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen. Er opfert sich auf für uns und mit seiner Liebe ist er nicht zurückhaltend. Wenn er als Oberhaupt das so macht, setzt das den grundsätzlichen Ton für das Gemeindeleben. Er als Oberhaupt definiert die Kultur und er gibt Gebote für das Zusammenleben. Und Jesus tut das vor allem durch sein Wort, durch das, was er lehrt und durch das, wie er es vorgelebt hat. Und das finden wir in seinem Wort in der Bibel. Und dann unterscheidet sich seine Politik auch so völlig von aller Politik um uns herum. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Da, wo er herrscht, in der Gemeinde, Da herrscht ein anderer Geist. Da herrscht sein Geist. Und wie das genau aussieht, das wollen wir jetzt in einem zweiten Punkt anschauen. Wenn er für das Gemeindeleben den Ton angibt, wie sieht das dann aus? Wie sieht das Leben der Ortsgemeinde aus, von der Jesus das Haupt ist? Das ist der zweite Punkt. Und da ist es ja so, seine Gemeinde sind alle Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt. Aber diese weltweite Familie ist eben auch immer konkret irgendwo vor Ort. Die Universalgemeinde muss sich in Ortsgemeinden zusammenfinden. Und vor Ort wird dann vieles konkret und praktisch. Es ist was anderes, wenn ich nur über meine Glaubensgeschwister in der weiten Welt nachdenke und für sie bete oder ob ich auch wirklich direkt den Kontakt suche und pflege und lerne, miteinander als Ortsgemeinde Jesus nachzufolgen. Und da gibt es einen wunderschönen Abschnitt, wo da vieles zusammenkommt von dem, wie das Leben der Ortsgemeinde eben aussehen soll. Was da gesagt wird, ist definitiv nicht alles, worum es im Gemeindeleben geht, aber es wird so die grundsätzliche Kultur, die grundsätzliche Atmosphäre gut beschrieben. Gemeindekultur. Das, wieso das Leben aussehen soll. Und da steckt eine Menge drin und ich werde das einmal vorlesen und dann hinterher noch einige Sachen nochmal betonen. Abschnitt in Römer 12, Vers 9 bis 21. An uns, an die Gemeinde in Rom und auch an uns als Ortsgemeinde. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Was wird hier über das Gemeindeleben gesagt? Das Erste, es geht im Gemeindeleben um Gott, um Jesus. Das Gemeindeleben ist ausgerichtet auf ihn. Vers 12, da heißt es, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus und im Gebet haltet an. Und das alles geht nur, wenn Gott da ist und wenn er das Zentrum ist. Und das Gemeindeleben ist auch für ihn da. Im Fleiß nicht säumig, Vers 11, brennend im Geist dem Herrn dienend. Also mit Leidenschaft den Heiligen Geist wirken lassen und damit Gott und Jesus dienen. Darum geht es im Gemeindeleben. Und dabei soll eben immer mit seiner Macht gerechnet werden. Immer, Vers 19, rächt euch nicht selbst. Also wenn Unrecht da ist, wenn Verfolgung da ist, wenn ihr schlecht behandelt werden, auch dann rechnet damit, dass Gott wirklich eingreift und dass er wirkt. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Ihr müsst das nicht selbst tun. Also im Gemeindeleben geht es um Jesus. Und wir sollen so leben, dass es nur Sinn macht, wenn er auch wirklich da ist. Beten. Für ihn leben. Und auch wenn Schwierigkeiten da sind, fröhlich sein und weiter dienen. Es geht um Jesus im Gemeindeleben. Ausgerichtet auf ihn. Eine zweite Sache, die wir hier sehen, ist eben nochmal genau das von eben. Jesus hat den Ton für das Gemeindeleben gesetzt. Schaut mal, in Vers 14 heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und das hat nahezu eins zu eins Jesus gesagt. In Lukas 6, Vers 27, aber euch, die ihr hört, sage ich, sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und Jesus hat das selbst so gelebt. Noch am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat anderen Menschen Gutes zugesagt und ihnen Gutes getan. Er hat für sie um Gnade gebeten, während sie ihn am Kreuz hingerichtet haben. Jesus setzt den Ton für das, was hier steht. Nicht nur in Vers 14, sondern letztlich auch bei allen anderen Sachen. Er lebt so und er prägt diese Kultur auch in seiner Gemeinde. Und dann haben wir hier drittens eine ganze Reihe weiterer wunderbarer und guter Regeln für das Zusammenleben. Ein paar Beispiele. Vers 10, sich als Geschwister untereinander lieben. Und das nicht nur irgendwie, sondern herzlich, also freundlich und mit dem Herzen, mit einem aufgeschlossenen Herzen, auf den anderen zugehen und ihn kennenlernen, auch wenn man ihn bisher noch nicht kennt. Aber der andere ist dein Bruder oder deine Schwester. Er hat den Herrn auch lieb, das verbindet euch. Und wir sollen uns gegenseitig darin übertreffen, den anderen zu ehren. Sich freuen, wenn er was gut macht, er was Ehrenwertes macht. Und dann kannst du ihm oder ihr das auch einfach mal sagen. Lass dich von anderen ermutigen, wenn sie hier was beisteuern. Und sag ihnen, dass es dich ermutigt. Vers 13, wo jemand Not hat, hab Freude daran, ihm zu helfen. Sieh es nicht nur als lästige Pflicht, es ist ein Vorrecht der Familie Gottes zu dienen. Und wir sollen ein Verlangen danach haben, Gastfreundschaft zu leben. Uns untereinander einladen, zu uns nach Hause, auch solche, die uns noch fremd sind, die Gäste sind. Es geht nicht nur um uns und die eigene Kernfamilie. Wer miteinander ist, der baut Beziehung auf. Für viele ist es so ermutigend, einfach mal zu jemandem nach Hause eingeladen zu werden. Und wenn du eingeladen wirst, dann nimm die Einladung auch an, damit du Beziehung aufbaust. Wir sind eine Familie und Jesus kann uns verbinden. Mehr, als wir es uns vorstellen können. Und manchmal auch mehr, als wir es uns vorstellen wollen. Vers 17, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Also auch nicht den anderen dann mit, den ignoriere ich, strafen. Zum Beispiel, wenn du mitbekommst, jemand lästert über dich, dann sag nicht, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Schau, wie du ihm Gutes tun kannst. Fang an, für ihn zu beten. Bau eine Freundschaft zu ihm auf und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, mit ihm auch über das Lästern zu sprechen. Vielleicht braucht er deine Hilfe, vielleicht will Gott dich gebrauchen, dass er es grundsätzlich weniger macht. Und dazu braucht es aber Freundschaft und Beziehung. Und dann heißt es in Vers 18 auch, dass wir, wenn möglich und so wie es an uns liegt, wir mit allen Menschen in Frieden leben sollen. Also auch nach außen hin anderen Gutes tun. Frieden suchen, weil sie es brauchen und weil es ihnen zeigen kann, woher das Gute kommt. Und dann ist Gemeinde der Ort oder er soll das sein, wo man Kraft tankt und wo man heile Beziehungen hat. Dass man auch ausgerüstet und gestärkt ist für die Kämpfe, die man eh schon hat, die eh schon da sind, die von anderer Seite auf einen einprasseln. Gemeinde soll der Ort sein, wo man immer auf allen Seiten und auf allen Ebenen wirklich bemüht ist, nicht nur gut miteinander auszukommen, sondern wo man wirklich zusammenwächst. Wir sind die Familie Gottes. Also das, was wir hier sehen, ist ganz schön schön, aber es ist auch ganz schön schwer. Als ich vor ein paar Wochen mal hier beim Morgengebet mit dabei war, am Freitag um 6:30, da wurde dafür gebetet, dass wir so miteinander umgehen, wie es in Römer 12 steht. Wir haben den Text gelesen und dann einfach für diese Dinge gebetet, dass so unser Gemeindeleben mehr und mehr aussieht. Wenn die Sachen nicht da sind oder wenn es dir schwerfällt, das zu tun, dann bete dafür. Gott fordert uns auf, dass wir so miteinander umgehen und wir würden wahrscheinlich sagen, ja, das wäre sehr gut, wenn es wirklich so wäre. Und ihr Lieben, Gott will uns dabei helfen, dass es mehr und mehr so ist. Und wenn du es auch willst, dann bete dafür. Kennt ihr das? Kennst du das, wenn du an einen richtigen erholsamen Ort kommst, wo man richtig auftanken kann, wo man nicht nur körperlich, wo nicht nur körperlich vieles gut und angenehm ist, sondern wo man irgendwie auch von Liebe so richtig umgeben ist? Vielleicht ist das bei Oma und Opa bei dir so, jetzt oder eben früher. Vielleicht in einem Freizeitheim oder einem richtigen guten Urlaubsziel, wo du auch nicht nur für einen Service bezahlst, sondern wo wirklich Liebe und Wertschätzung vermittelt wird. Auch Gemeinde soll grundsätzlich so ein Ort sein. Eine Herberge für müde und erschöpfte Pilger. Ein Erholungsort, eine Reha-Station. Ein Ort der Stärkung, der Liebe, ein Ort der Ausrichtung auf den, der Kraft hat und der Vergebung hat für Sünder. Die Gemeinde ein Ort der Barmherzigkeit und der echten Anteilnahme. Ein Ort, wo der Geist Jesu wirkt. Dass eine Gemeinde so ein Ort ist, das kann man nicht einfach machen. Gemeinde besteht aus den Menschen der Gemeinde, besteht aus dir und mir. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, durch Freundlichkeit und Herzlichkeit. Dadurch, dass man selber seinem Gott treu und fröhlich dient, auch du kannst das tun, einen Beitrag dazu leisten, dass Gemeinde so ein Ort ist. Auch bei den Aufgaben, die du machst, beim Essensvorbereiten, vielleicht für heute, beim Essensvorbereiten oder auch hier oder auch zu Hause, wenn du Leute einlädst, beim Kirchcafé oder beim Putzen. Überall dort kannst du einen Beitrag leisten. Und auch selbst wenn du hier alleine putzt und keiner ist da oder irgendwas alleine machst, ich glaube, es macht auf geistlicher Ebene einen Unterschied, ob du es aus Liebe tust und wirklich aus Begeisterung für andere und für Gott oder ob du dabei irgendwie denkst, nur ein notwendiges Übel abzuarbeiten. Es macht einen Unterschied. In der geistlichen Welt macht es einen Unterschied. Und ich sage das auch zu mir selbst, ihr Lieben. Ich kann auch Predigten vorbereiten. Ich kann Gespräche führen, Sachen organisieren, mit oder ohne Liebe. Aber es macht einen Unterschied. Wir haben heute das Gemeindefest, was eine super Sache ist, ein Familientreffen. Es ist eine gute und schöne Möglichkeit, einander kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen. Weil wir müssen Zeit zusammen verbringen, damit wir uns kennenlernen. Wir müssen miteinander auch hier gastfreundlich sein, den anderen nicht nur dulden, sondern uns freuen, dass er da ist. Als Gemeinde lernen wir Gastfreundschaft nicht nur dadurch, dass wir regelmäßig Besuchssonntag oder Snacksonntag machen, was alles gut ist und definitiv hilft. Dafür auch einen Rahmen zu haben. Aber Gastfreundschaft, Liebe untereinander ist vor allem eine Frage der Kultur, der inneren Einstellung und des eigenen, was bringe ich denn mit rein? Anders wird es sich nicht verändern. Und da soll was zusammenwachsen. Gemeinde soll eine Herberge sein für Wanderer auf dem Weg ins Reich Gottes. Was sind die Hauptmerkmale einer Herberge? Der Preis sind meistens günstiger als Hotels, haben eher eine einfache Ausstattung. Es geht nicht um Luxus und Wellness und Dauerurlaub, sondern es geht um gute Erholung für Leute, die ein Ziel haben im Leben. Die Zimmer sind häufig Mehrbettzimmer, man hat nicht ganz so viel Privatsphäre, wie man es vielleicht gerne hätte. Man muss einander kennenlernen, sonst wird es für alle keine schöne Zeit. Und es gibt Gemeinschaftsräume für noch mehr gemeinsames Kennenlernen. Die Atmosphäre, es ist gesellig, entspannt. Man freut sich, da zu sein. Man lernt immer wieder neue Fremde und Gäste kennen. Man bringt was ein, aber grundsätzlich verantwortlich ist jemand anderes für die Herberge. Und da können wir das Bild noch mal ein bisschen verlassen, beziehungsweise noch mal den Gedanken vom Anfang mit reinbringen. Die Gemeinde soll eine gute Herberge sein. Eine Herberge, bei der Jesus den Ton gesetzt hat und die Kultur prägt. Wo Gott sozusagen der Hausvater ist und wo sich deshalb liebevoll und herzlich umeinander gekümmert wird. Und sich auch so um alle gekümmert wird, die neu in diese Herberge kommen. Das Leben der Ortsgemeinde, es soll zeigen, wie Gott selbst ist. Und das kann nur er wirken. Darum lasst uns dafür beten. Wir sind seine Familie und entsprechend sollen wir leben, beten, die Sehnsucht haben, indem wir uns auf ihn ausrichten und wir dem anderen dienen. Das war ein Blick auf das Gemeindeleben dieser Familie Gottes, von der Jesus das Oberhaupt ist und das vor allem eben im örtlichen Kontext. Und als nächstes schauen wir noch in einem dritten, kleineren Punkt auf die globale Dimension der Gemeinde, weil auch das Familie Gottes ist. Es ist eine Familie, die den ganzen Globus umspannt. Und auch davon ist Jesus der Herr, der aufgefahrene Herr. Und woran sehen wir, dass die Gemeinde den ganzen Globus umspannt? Zum Beispiel in einer Stelle aus der Offenbarung. Da wird Gott angebetet und Jesus als das Opferlamm wird angebetet, das eben für unsere Sünde gestorben ist. Und schaut mal, von wem sie angebetet werden. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm, bei Jesus. Also Menschen aus allen Ländern, aus allen Nationen, Menschen aus allen Ethnien und Völkern mit ganz unterschiedlichen Sprachen. Leute aus der ganzen Welt stehen vor Gott und loben ihn und danken ihm für das Heil, das er ihnen gegeben hat. Und diese globale Perspektive zieht sich durch die ganze Bibel. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt, von allen Menschen. Zu Abraham sagt Gott, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Im Alten Testament sind immer wieder auch die anderen Völker um Israel herum im Blick. Jona zum Beispiel geht zu den Leuten aus Nineveh, nach Assyrien. Und dann kommt Jesus. Er kommt zuerst für die suchenden Menschen Israels und dann aber auch, um für die Sünde der ganzen Welt zu sterben. Und nach seiner Auferstehung sendet er seine Jünger in alle Welt und sagt ihnen, verkündigt überall dieses Evangelium. Ladet alle ein, Vergebung und Heil von Gott zu bekommen. Der Gott aller Menschen ist und der Vater für alle Menschen sein möchte. Und so breitet sich das Evangelium aus. Überall fangen Leute an, diesen wahren Gott anzubeten, Jesus nachzufolgen und als Gemeinschaft zu leben, wie er es gewollt hat. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu ist eine weltweite Angelegenheit. Jesus nachfolgen, es geht unabhängig von Sprache, unabhängig von kulturellen Gepflogenheiten und auch unabhängig von dem Grad der Zivilisation. Und es ist eine Gemeinde mit einem Herrn und mit einem Glauben. Wir sind nicht nur hier in Verden, in der Hohen Leuchte mit Gott unterwegs, auch an so vielen anderen Orten wirkt Gott. So vielen anderen Orten haben Menschen sein Heil erfahren und sind wir letztendlich mit ihnen verbunden. Wir sind Teil einer weltumspannenden Familie. Auch Christen aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien sind unsere Brüder und Schwestern. Wir sind mit ihnen eng verbunden, weil wir den gleichen himmlischen Vater haben und weil wir genauso wie sie Jesus als großen Bruder haben. Und das ist eine schöne Sache, das zu wissen und das zu sehen, was bei anderen, wie sie ihren Glauben leben, was bei ihnen los ist. Wir sollen Interesse daran haben, was passiert denn noch anderswo? Und wir sollen füreinander beten, auch für Geschwister beten, die verfolgt werden. Und dann dachte ich, nehme ich uns einmal mit rein und stelle uns in 3 Minuten kurz vor, wie es so grob unseren Brüdern und Schwestern in einem anderen Land geht, nämlich in China. In China ist die Zahl der Christen in den letzten 50 Jahren enorm gewachsen. 1970 waren es nur 1 Million Christen, was 0,1 der Bevölkerung entsprach. Heute geht man nach guten Schätzungen von ungefähr 100 Millionen Christen aus, was ungefähr 7% der Bevölkerung entspricht. Und das, wo in China die kommunistische Partei mit Xi Jinping als oberstem Führer regiert. Offiziell garantiert die Verfassung Religionsfreiheit, Praktisch wird es aber eingeschränkt. In der Verfassung heißt es, Paragraph 36, der Staat schützt normale religiöse Tätigkeit. Also Religion ist erlaubt, jeder Bürger darf seine Religion ausüben und der Staat schützt normale religiöse Tätigkeit. Und dadurch, wie das formuliert ist und auch das, was in der Praxis passiert, kann die Kommunistische Partei eben bestimmen, was normale Tätigkeit ist und was nicht. Deshalb gibt es in China die geschützte Staatskirche, die aber eben stark unter der kommunistischen Führung und Kontrolle steht. Und da gibt es aber auch ganz viele nicht registrierte Kirchen, was eben dann die Möglichkeit ist, auch zu existieren, sich einfach nicht registrieren zu lassen. Die werden auch zum Teil geduldet, aber sie haben definitiv keine Rechtssicherheit. Manche Christen und Gemeinden gelten auch als schädlich oder werden strafrechtlich verfolgt. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten gehören zu diesen nicht registrierten Kirchen. Insgesamt ist das Ziel der Kommunistischen Partei nicht Zwang und Verbot, sondern, wie es Maiken Buchholz mal gesagt hat, von der ich auch diese meisten Infos habe, Ziel der Partei ist die Anleitung der Gläubigen durch Parteiorgane, damit sie zur Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft beitragen. Also alles muss sozusagen diesem höheren Ziel dienen, das die Kommunistische Partei hat. Und die meisten Christen sind eben in dieser Grauzone, wo sie nicht direkt belangt werden, aber sie auch nicht offiziell als Kirchengemeinde gelten. Sie treffen sich oft in kleineren Gruppen, in den Häusern, sind überwiegend Hausgemeinden oder Untergrundgemeinden. Wobei es auch manche Orte gibt, wo die Christen gute Verbindungen haben zur lokalen Religionsbehörde der Partei und dort deshalb auch öffentlich Gottesdienst feiern können, mit 100 oder sogar 1000 Gottesdienstbesuchern. Aber es hängt eben immer davon ab, wie genau die lokale Religionsbehörde der Partei vor Ort drauf ist. Und wenn dann doch mal größere Kirchen auf Anordnung der Behörden geschlossen werden, treffen sich die Christen aber einfach weiter in kleineren Hauskirchen und leben dort ihren Glauben. Man kann die Einstellung von Christen in China so zusammenfassen: Bei uns heißt Optimismus, also bei uns in Deutschland, würden wir sagen, okay, Optimismus ist, wo Gott eine Tür schließt, da öffnet er ein Fenster. In China, da hat man eher die Einstellung, Gott macht jedes Fenster zu einer Tür. Es gibt durchaus auch wirklich sehr selbstbewusste Bewegungen von Christen, das auch in den Millionenstädten. In der Region Wenzhou leben ungefähr circa 10-15% Christen. Diese Region wird deshalb auch manchmal Chinas Jerusalem genannt. Die führenden Christen dort, die haben große Kirchen gebaut mit weit sichtbarem Kreuz und Sitzplätzen für bis zu 1000 Besucher. Das Ganze ist eine Demonstration des Selbstbewusstseins und des Öffentlichkeitsanspruchs der Christen. Allerdings gab es dann 2013 bis 2015 einige sehr eifrige Leute aus der Religionsbehörde. Xi Jinping war 2012 an die Macht gekommen und seine Ära sollte groß und deutlich eingeläutet werden. Deshalb hat auf Anordnung der Behörde dort eben, wurden viele Kreuze und auch ganze Kirchen in dieser Zeit dort wieder abgerissen, kurz nach seiner Amtsübernahme. Es war eine klare Machtdemonstration der Kommunistischen Partei. Und trotzdem, die Christen finden und gehen immer wieder Wege, ihren Glauben zu leben. Sie gehen Wege, Jesus nachzufolgen und Gott anzubeten. Das Land gehört nicht Xi Jinping, das Land gehört nicht der Kommunistischen Partei, das Land gehört Gott. Und die Christen wissen das. Und sie wissen, wir gehören zu Gott. Wir sind die Familie Gottes. Das ist es, worauf es ankommt, und Gott hat eine Lösung für uns Menschen, hat eine Lösung für uns als Christen, Wege zu finden, unseren Glauben zu leben, und Gott hat auch eine Lösung für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die noch Vergebung ihrer Schuld brauchen. Auch sie können und dürfen ihn und müssen ihn kennenlernen. Und auch wir sind ein Teil davon. Auch wir sind ein Teil dieser Familie. Es dreht sich nicht alles um uns. Es dreht sich um Gott. Allein zu seiner Ehre, allein seine Herrlichkeit ist das, was wir suchen. Was wir von unseren Geschwistern aus China mitnehmen können: Gott vertrauen und Gott die Priorität geben. Was wir mitnehmen können, ist unsere Freiheit zu nutzen, unseren Glauben einfach so leben zu können. Und wir können für sie beten, weil es unsere Brüder und Schwestern sind. Auch sie brauchen geistlichen Beistand bei allem Vorbild, das sie sind. Und auch das Land China braucht nicht die kommunistische Partei, sondern sie brauchen vor allem den Heiland Jesus. Können für sie beten. Er, der Heiland, Jesus Christus, er ist das Oberhaupt der Gemeinde, das Oberhaupt der Familie Gottes. Er ist der, der uns verbindet, der aufgefahrene Herr. Und er setzt den Ton für das, wie wir miteinander leben sollen. Und er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Er ist der wahre König über die ganze Welt. Und so wie er ist, werden es mal alle erkennen, wie gut und wie herrlich er ist. Mein Gott ist der Herr aller Zeit. Er der Höchste, er der Erste, hält die Zeit in der Hand. Denn sein Thron steht felsenfest und hat Bestand. Er ist mächtig, er ist herrlich. Ich vertraue ihm allein, denn mein Gott ist der Herr aller Zeit. Lasst uns dieses Lied gemeinsam singen, Herr aller Zeit. Amen. Wir können dazu sitzen bleiben. Bevor wir noch ein Postludium hören, möchte ich uns noch gern unter den Segen Gottes stellen. Und diesmal aus der Offenbarung 1. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.